بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Liebe Geschwister, möge Allah euch belohnen. Wir haben beim letzten Mal Surat al-Balad angefangen, und zwar Sura Nummer 90, die Ortschaft. Und wir haben ungefähr die Hälfte der Sura besprochen. Heute möchten wir inshallah den Rest dieser Sura besprechen. Ich lese noch einmal die Übersetzung in deutscher Sprache komplett vor, sodass wir noch ein bisschen uns erinnern, sodass erinnert werden an das, was vorher war, und ein Zusammenhang hergestellt wird mit dem, was wir heute inshallah besprechen wollen. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Nein, ich schwöre bei dieser Ortschaft, wo du in dieser Ortschaft deinen Aufenthalt hast, und bei einem jeden Erzeuger und dem, was er erzeugt. Wir haben den Menschen ja zu einem Leben in Mühsal erschaffen. Meint er etwa, dass überhaupt niemand Macht über ihn hat? Er sagt, ich habe Besitz in Mengen verbraucht. Meint er etwa, dass niemand ihn gesehen hat? Haben wir ihm nicht zwei Augen gegeben, eine Zunge und zwei Lippen und ihn beide Hochebenen geleitet? Aber er ist nicht den steilen Passweg hinaufgestürmt. Und was lässt dich wissen, was der steile Passweg ist? Es ist die Freilassung eines Sklaven oder zu speisen am Tag der Hungersnot, eine Weise, die einem nahe ist, oder einem Armen oder einen Armen, der dem Boden nahe ist. Und dass man hierauf zu denjenigen gehört, die glauben, einander die Standhaftigkeit eindringlich empfehlen und einander die Barmherzigkeit eindringlich empfehlen. Das sind die Gefährten der rechten Seite. Diejenigen aber, die unsere Zeichen verleugnen, sie sind die Gefährten der unglückseligen Seite. Unter ihnen liegt ein sie einschließendes Feuer. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er diese Sitzung zu einer segensreichen Sitzung macht, sodass wir das erfahren an nützlichem Wissen, was uns inshallah unseren Iman stärkt und uns dabei hilft, diese Ayat auf beste Art und Weise umzusetzen. Nachdem Allah subhanahu wa ta'ala geschwört hat und uns mitgeteilt hat, warum er geschwört hat, und zwar ging es darum, Allah hat bei der Ortschaft, nämlich Mekka, geschworen, dass es zum Leben gehört, dass der Mensch ein Problem nach dem anderen durchmacht und dass dieses Leben ein sich abmühen bedeutet und dass das wahre Genießen, der wahre Genuss, die wahre Glückseligkeit gibt es in diesem Leben nicht. Deswegen braucht man auch nicht hier danach suchen, wie manche Leute sie suchen nach der ewigen Jugend oder nach dem sozusagen nach dem Trank, der einem niemals sterben lässt und so etwas. All das braucht man nicht danach suchen, weil das Leben hier nicht für ihn auf diese Weise bestimmt ist. Allah subhanahu wa ta'ala macht uns aber klar, dass er uns Dinge gegeben hat, durch die wir den Weg zur Vollkommenheit erlangen können, zur Vollkommenheit gelangen können. Und das ist eben unsere Augen und unsere Lippen, mit denen wir uns artikulieren können, und unsere Zunge, mit der wir sprechen können. Und Allah hat uns beide Hochebenen gezeigt. Die Hochebenen, haben wir gesagt, sind die Wege des Guten und die Wege des Schlechten. Allah subhanahu wa ta'ala hat den Menschen nicht im Stich gelassen, sondern er hat subhanahu wa ta'ala nicht nur einen Gesandten geschickt, der uns den Weg zeigt, sondern er hat im Laufe der Menschheitsgeschichte immer wieder Menschen geschickt, sogar teilweise mehrere Auserwählte gleichzeitig, die den Menschen den richtigen Weg gewiesen haben. Aber der Mensch im Allgemeinen sucht sich das für ihn Bequemere aus. Und das für ihn Bequemere muss nicht unbedingt das Bessere für ihn sein. Denn die Seele des Menschen, sie neigt zur Faulheit. Und sie neigt dazu zur Bequemlichkeit. Und Handeln ist eine anstrengende Sache. Prinzipiell ist es eine anstrengende Sache, erfordert von dir Energie und Kraft. Und deswegen, der Mensch neigt dazu, eben faul zu sein. Und da muss er dagegen kämpfen, entweder durch den Iman, oder am besten durch den Iman, den Allah subhanahu wa ta'ala einem schenkt. Und wie man ihn gelangen kann, haben wir sicherlich öfter schon erwähnt. Diese beiden Passwege, von denen der Mensch meistens denjenigen wählt, der am Ende für ihn schlechter sein wird, sind wie gesagt der eine Weg, der zum Paradies führt, und der andere Weg, der zur Hölle führt. Allah sagt, aber er ist nicht den steilen Passweg hinaufgestürmt. Oder anders ausgedrückt, anders übersetzt, wäre er doch den steilen Passweg hinaufgestürmt. Der steile Passweg ist derjenige, der anstrengendere von beiden. Denn kein Mensch bezweifelt, dass der gläubige Mensch sich an Regeln zu halten hat und dass der gläubige Mensch Verboten aus dem Weg gehen muss, und das ist sicherlich schwieriger, als wenn man sich alles erlaubt. Nur das Problem ist es für einen gut? Das Problem ist, sieht man den Nachteil von den Dingen, die man begeht? Der Mensch öfter erkennt das nicht, weil er entweder ein Egoist ist und er einfach nur an sich selbst denkt, oder er sich nicht Allah subhanahu wa ta'ala unterwerfen will, derjenige, der das Recht hat zu bestimmen, was erlaubt ist und was verboten ist. Insofern, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَ. Das heißt, hätte er doch den steilen Passweg gewählt, wäre er auch durch den steilen Passweg hinaufgestürmt. Und der steile Passweg, was ist das? Das hat uns Allah subhanahu wa ta'ala im Koran selbst erklärt, und so gehört diese folgenden Ayat zu der Kategorie von Tafsir, in denen der Koran sich selbst erläutert. Denn wir haben verschiedene Arten von Erläuterung des Koran. Die beste und edelste Form ist, wenn der Koran sich selbst erläutert, wenn Allah selbst erklärt, was er meint. Und dann haben wir eine zweite Form der Erläuterung, ist eben, indem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Koran erläutert. Und dann haben wir noch viele andere Arten des Tafsir. Und die edelste ist zweifellos, dass Allah selbst direkt sagt, was er meint. Wie zum Beispiel die gläubigen Menschen. Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt die gläubigen Menschen im Koran an zahlreichen Stellen im Koran. Und dadurch wissen wir, was er meint damit, was ein gläubiger Mensch ist. Weil manche Leute sagen, es reicht doch einfach nur zu glauben. Oder manche Leute sagen, ich bin gläubig, vorsichtig, lieber Bruder, liebe Schwester, schau dir die Definition des Koran an und dann weißt du, was die gläubigen Menschen sind, die den minimalen Anteil an Glauben haben, und du weißt, was die vollkommenen Menschen sind, weil Allah sowohl die gläubigen Menschen an unterster Stufe beschreibt, als auch die gläubigen Menschen auf vollkommener Stufe, wie zum Beispiel Surat al-Anfal, im Anfal beschreibt Allah subhanahu wa ta'ala die vollkommenen Gläubigen, und an anderer Stelle, wo er sagt, dass die Gläubigen zum Beispiel an Allah glauben, die Engel, die Bücher und so weiter, das sind die grundlegenden Dinge, an die jeder gläubige Mensch zu glauben hat. Allah subhanahu wa ta'ala sagte also, wäre er doch den steilen Passweg hinaufgestimmt, oder aber er ist nicht den steilen Passweg hinaufgestimmt. Beide Arten der Übersetzung sind denkbar. Auch eine dritte Art der Übersetzung ist denkbar. Möge er nicht den steilen Passweg hinaufstürmen. Warum? Weil er nicht das umsetzt, was Allah subhanahu wa ta'ala von ihm verlangt hat. Also wäre das sozusagen ein Bittgebet gegen ihn. Und Allah sagt, und was lässt dich wissen, was der steile Passweg ist? وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَرَ. Allah Azza wa Jal will dadurch die Aufmerksamkeit des Zuhörers erregen, und so dass er sozusagen jetzt sich voll widmet, was Allah, sein Herr, ihm zu sagen hat. Und das bedeutet, und das weist auf die Wichtigkeit dessen hin, was uns Allah Azza wa Jal mitteilen möchte. Was lässt sich wissen, was der steile Passweg ist? Der steile Passweg, wir lesen im Koran jetzt eine Erklärung. Wir finden allerdings in den Aussagen mancher uns vorausgegangenen rechtschaffenen Menschen auch andere Erklärungen, die diese Erklärung inshallah nicht widersprechen, sondern, und das werde ich gleich zeigen, inshallah. Die Erläuterung des Koran lautet, es ist die Freilassung eines Sklaven oder zu speisen am Tag der Hungersnot, eine Weise, die einem nahe ist, oder einen Armen, der dem Boden nahe ist. Das heißt, wir erkennen an diesen Ayat erst einmal offensichtlich, oder besser gesagt durch ein bisschen Überlegung, erkennen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala vom Menschen Handlung verlangt. Deswegen immer wieder betonen wir, dass den Iman als reinen Glauben im sprachlichen Sinne zu verstehen, das ist eine unvollständige Form des Glaubens. Wenn jemand sagt, ich glaube einfach nur, obwohl er nichts von dem umsetzt, was Allah Azza wa Jalla von ihm verlangt hat, das ist nicht der Iman, von dem Allah im Koran Al-Karim spricht. Und das erkennen wir hier sehr deutlich, dass der gläubige Mensch, wenn er wirklich gläubig ist, dann zeigt sich sein Glaube in der Handlung. Es kann nicht sein, dass das Herz sauber ist und Unanständiges befiehlt. Das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass das Herz weiß ist, unbefleckt ist, aber es befiehlt den anderen Körperteilen, die Hand und die Augen, Verbotenes zu begehen. Das eine ist einfach nicht mit dem anderen vereinbar. Und insofern kann man sehr wohl von den Taten eines Menschen schließen auf das Herz, wie sauber es ist oder wie befleckt und schwarz es geworden ist. Möge Allah unsere Herzen sauber halten. Denn jede Sünde, die man begeht, denn was ist der Zugang zum Herzen? Die Augen zum Beispiel, die Hände, alle diese Körperteile, sie leiten diese Sünden zum Herzen weiter. Und jede Sünde, die man erwirbt, dafür wird das Herz, bekommt es dafür einen schwarzen Punkt. Und für die nächste Sünde wieder einen schwarzen Punkt. Und so weiter und so fort. Und wenn man Allah sich ihm reuevoll zuwendet, dann macht er diese, reinigt er das Herz wieder, ja? Dann macht er diese Punkte wieder weg. Und was lässt dich wissen, was der steile Passweg ist? Es ist die Freilassung eines Sklaven. Oder zu speisen am Tag der Hungersnot. Die Freilassung eines Sklaven ist eine Angelegenheit, sofern es sich um einen gläubigen Sklaven handelt, eine Angelegenheit, die Allah subhanahu wa ta'ala vom gläubigen Menschen, den gläubigen Menschen dazu auffordert. Beziehungsweise also nicht verpflichtend auffordert, sondern als gute Tat auffordert. Manchmal ist es verpflichtend, wie im Falle von Sühneleistungen, aber das bezieht sich auf die gläubigen Sklaven. Der ungläubige Sklave wird nicht freigelassen. Weil der ist ja Sklave geworden oder als Sklave hat man ihn erworben. Und wie ist er zu einem Sklave geworden? Sicherlich durch eine Art und Weise, die berechtigt ist. Ja? Und wenn er auf berechtigte Art und Weise zu einem Sklaven geworden ist, weil er sich eben dem Islam widersetzt hat, indem er sich dem Islam feindselig gesinnt hat, und indem er den Islam bekämpft hat, bekämpfen im wahrsten Sinne des Wortes, so wurden die Menschen teilweise tatsächlich zu Sklaven gemacht, weil sie den Islam kriegerisch feindselig gegenübergesinnt waren. Ja? Das heißt, Muslime haben mit anderen Völkern Krieg geführt und die Muslime haben den Krieg gewonnen und jemand, der gegen den Gesandten Allahs, gegen den Herrn der Welt den Krieg führt, verdient es nicht besser, als dass er zu einem Sklaven gemacht wird. Dass er zu einem unfreien Menschen gemacht wird. Wenn das der Imam der Muslime möchte. Wenn das der Imam der Muslime als sinnvoll erachtet. Manchmal hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gemacht. Manchmal hat er auch die Leute freigelassen. Manchmal hat er auch ihnen verziehen. Je nachdem, was für die Muslime am sinnvollsten war. Und es ist keine Sache, die man so oder so machen muss. Okay? Aber so eine Person, die den Islam mit Waffen bekämpft hat und dann in die Gefangenschaft der Muslime gerät, was verdient sie besser, als dass sie versklavt wird? Ja? Und deswegen macht es keinen Sinn, dass man ihn dann wieder freilässt, nachdem er zu einem Sklaven geworden ist. Sicherlich, ja? Und deswegen ist die Voraussetzung dafür, dass es sicherlich ein gläubiger Mensch ist, wie Allah subhanahu wa ta'ala an anderer Stelle im Koran Al-Karim gesagt hat. Die Freilassung eines Sklaven, manche verstehen darunter auch die Freilassung eines Gefangenen. Wallahu ta'ala a'lam. Es geht hier darum zu zeigen, dass diese Taten sind Taten, die nicht so einfach zu vollbringen sind. Und deswegen ist es ja ein steiler Fassweg. Weil die Freilassung eines Sklaven kann entweder verbunden sein damit, dass du ihn besitzt und los und freilässt. Wenn du jemanden freilässt, dann verschenkst du viel Geld. Und wenn du jemanden kaufst, um ihn freizulassen, dann hast du sehr viel Geld investiert. Und insofern ist es eine großartige Tat. Oder zu speisen am Tag einer Hungersnot. Denn das Speisen von armen Menschen ist eine Tat, zu der der Islam aufgefordert hat. Aber wenn es eine Situation ist, in der die Hungersnot groß ist oder der es Hungersnot gibt, wie es teilweise in manchen Gebieten, manchen Ortschaften der Fall ist, dann ist die Tat natürlich dementsprechend größer, weil das Speisen eines armen Menschen kann eine freiwillige Sache sein, kann aber auch verpflichtend sein. Und zweifellos, wenn es verpflichtend ist, ist die Belohnung dementsprechend größer. Oder eine Weise, die einem nahe ist. Eine Weise, die einem nahe ist. Die soll man speisen. Warum? Weil ein Waisenkind zu speisen, ist noch wertvoller als ein Kind, das Eltern hat. Ja? Weil das Waisenkind ist ein Kind, das vor dem Reifealter seinen Vater verloren hat. Ja? Und dieses Waisenkind hat also sozusagen keinen Ernährer mehr und deswegen geht es ihm viel schlechter als jemand anderem. Ja? Und die einem nahe ist, warum? Weil auch wenn das Kind auch noch mit einem verwandt ist, dann ist eine Spende, die man so einem armen Menschen erweist, dafür wird man doppelt belohnt. Einmal für die Spende, die man geleistet hat, und einmal dafür, dass es eben ein naher Verwandter war. Ja, und da wird man dafür doppelt belohnt, weil man sozusagen dafür sorgt, dass die Verwandtschaft aufrecht, der Kontakt zu den Verwandten aufrecht erhalten wird. Oder einem Armen, der dem Boden nahe ist. Also nicht nur die Weise, sondern auch jedem armen Menschen, der Matraba, Turba oder Turab ist die Erde, und deswegen heißt es hier übersetzt, einem Armen, der dem Boden nahe ist, gemeint ist, er hat nichts anderes, an dem er sich festhalten kann, außer dem Boden. Und deswegen ist er dem Boden nahe. In einer anderen koranischen Lesart von Ibn Kathir und Abu Amr al-Kisai heißt es, bei diesen drei Ayat ab 13, also 13, 14 heißt es Fakka raqabatan au at'ama fi yawmin zi masraba. Und dementsprechend würden wir die Ayat zum Beispiel wie folgt übersetzen: Weder hat er einen Sklaven befreit, noch hat er am Tag der Hungersnot gespeist, jemanden zu speisen gegeben, eine Weise, die einem nahe ist, zu speisen gegeben, noch einem Weisen, der einem nahe steht. Das wäre eine andere Art, dies zu übersetzen, und alles ist korrekt, inshallah, weil das authentische Lesarten sind über den Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Allah sagt in der 17. Ayah, dass all diese guten Taten, so gut sie auch sein mögen, ihr wisst, einen Sklaven freizulassen, ist so eine wertvolle Tat, dass die Belohnung dafür ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala jeden Körperteil von dir ebenfalls zum Höllenfeuer befreit. Also der Lohn einer guten Tat ist immer im Jenseits, sagt man, es merkt man in vielen Hadithen, der entsprechende Lohn, den man im Diesseits gemacht hat. Das heißt also, du hast seine Augen befreit, und so wird Allah deine Augen befreien. Du hast sein Herz befreit, Allah wird dich dein Herz ebenfalls befreien. Du hast seine Gliedmaßen befreit, vor was? Vor der Sklaverei. Und so wird Allah subhanahu wa ta'ala ebenfalls jedes einzelne Körperteil von dir ebenfalls befreien. Und was gibt es Besseres als das? Deswegen haben das die Sahaba auch im großen Maße gemacht. als freiwillige Annäherung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Weil manche Leute denken bei Sklaverei eher daran, Sklaven zu besitzen. Richtig? Aber es gibt manche Menschen, die denken eher daran, gute Taten zu ergattern. Ja? Und das ist eine andere Sichtweise. Aber in der 17. Ayah sagt uns Allah subhanahu wa ta'ala, dass diese großartigen Taten, so großartig sie auch sein mögen, so gibt es dafür eine ganz entscheidende Bedingung. Und wir lesen, und Allah sagte, übersetzt heißt es, und dass man hierauf zu denjenigen gehört, die glauben, einander die Standhaftigkeit eindringlich empfehlen und einander die Barmherzigkeit eindringlich empfehlen. Daraus lernen wir erstens, es reicht nicht aus, gute Taten zu machen, ohne gläubig zu sein. Insofern Allah subhanahu wa ta'ala wird niemals die Tat, die gute Tat eines ungläubigen Menschen annehmen. Niemals. Selbst wenn er sein ganzes Leben opfert für gute Menschen, sein ganzes Leben opfert für arme Menschen, sein ganzes Leben spendet, um den Menschen Gutes zu tun, so wird Allah subhanahu wa ta'ala ihn niemals im Jenseits dafür belohnen. Warum? Weil die gute Tat, die du gemacht hast, die hast du für die Menschen gemacht. Und wenn du sie für die Menschen gemacht hast, so bekommst du deinen Lohn von den Menschen. Allah wird dir nicht Unrecht tun. Denn zu den Gesetzen in diesem Leben gehört es, dass wenn du einem Menschen viel Gutes tust, gewinnst du sogar sein Herz. Das heißt, wenn du Gutes tust in diesem Leben, man wird dich loben dafür. Man wird dir sagen, Dankeschön. Man wird dich im Guten erwähnen. Man wird dich als Helden verehren, wie auch immer. Das heißt, deinen Lohn bekommst du. Nur, warum sollte Allah dich dafür belohnen? Was hat Allah davon, dass du diese gute Tat den anderen Menschen erwiesen hast? Genauso wie wenig ihm eine gute Tat nützt, genauso schadet ihm ja auch die schlechte Tat nicht. Ja? Deswegen sagen wir, Allah subhanahu wa ta'ala, ihn schadet weder eine schlechte Tat, die du machst, noch nützt ihm eine gute Tat. Also was sollte Allah subhanahu wa ta'ala dazu bringen, dich zu belohnen für eine Tat, die du für jemand anderes außer ihm gemacht hast? Und deswegen ist die Voraussetzung, dass du die Tat für Allah machst. Deswegen ist die Voraussetzung, dass du die Tat für Allah machst. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird erst zufrieden sein, logischerweise mit einem Menschen, wenn er die wichtigsten Dinge umsetzt, die Allah von ihm verlangt hat. Und das ist in erster Linie, dass er bezeugt, dass es keinen Gott gibt außer Allah und bezeugt, dass Muhammad Allahs Gesandter ist. Dann stell dir mal vor, natürlich gebührt Allah das höchste Gleichnis. Ja? Aber stell dir vor, eine Person, ein Vater verlangt von seinem Sohn etwas zu erledigen. Ja? Er verlangt von seinem Sohn etwas zu erledigen. Er sagt ihm, beauftragt ihn mit zwei Angelegenheiten, die er zu erledigen hat. Eine entscheidende und die andere lautet so ungefähr wie, wenn du beim Bäcker bist, dann hol mir bitte noch die Zeitung mit oder so. Okay? Und er vergisst die wichtige große Sache zu machen, macht aber diese kleine, dann wird der Vater nicht dafür sehr erfreut sein. Ja? Und Allah gebührt das höchste Gleichnis. Allah subhanahu wa ta'ala will auch erst einmal, dass du das umsetzt, was er von dir verlangt hat. Die wichtigen Sachen, die wesentlichen Sachen. Und danach kannst du immer noch freiwillig Gutes machen. Eine Person, die zum Beispiel freiwillig fastet, aber Ramadan nicht fastet, dann das macht keinen Sinn, weil Allah hat das eine zur Pflicht gemacht und das andere eben nicht. Aber es reicht nicht nur aus, dass man gläubig ist und eine gute Tat begeht, sondern schaut, was Allah sagt. Einander soll man auch die Standhaftigkeit eindringlich empfehlen und einander soll man auch die Barmherzigkeit eindringlich empfehlen. Das heißt, was man hier schön erkennt, die Taten, die Allah erwähnt hat am Anfang, sind Taten, die du nicht nur für dich selbst machst, sondern tust sie anderen gegenüber. Das ist gut. Diese Taten sind nämlich die wertvollsten, die von denen auch andere Menschen was haben. Deswegen ist ja das Wissen auch so was Besonderes. Wissen zu erlernen, um es weiterzugeben, ist was Besonderes, weil man, statt dass das Wissen bei einer Person bleibt, ist es plötzlich bei 100 Leuten. Die zweite Sache ist, dass man die anderen Menschen dazu auffordert, ebenfalls Gutes zu tun. Deswegen heißt es, einander die Barmherzigkeit eindringlich empfehlen. Man soll die anderen, das ist das Gute zu gebieten. Denn der Vorteil ist, wenn du jemanden, wenn du 100 Leute ansprichst und sagst, Leute, ihr sollt spenden, dann wirst du für jede Person belohnt werden, der was gespendet hat. Genauso viel, wie die Person gespendet hat. Eine Person ruft auf zu spenden. Und 100 Leute, jeder spendet 10 Euro. Ist so, als hätte die Person selbst auch 1000 Euro mitgespendet. Ja? Und das gilt fürs Geld und für alle anderen Guttaten ebenfalls. Warum? Weil derjenige, der auf Gutes hinweist, egal was es ist, deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Ali ibn Abi Talib, als er ihn gesandt hat zu einem Volk, um sie zum Islam einzuladen. Er hat ihm gesagt, du sollst sie nicht gleich bekämpfen, sondern du sollst erst einmal sie zum Islam einladen. Denn im Islam geht es nicht darum, die Menschen zu bekämpfen, sondern es geht darum, möglichst viele Menschen vor dem Höllenfeuer zu erretten. Und er hat zu Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu gesagt, wenn Allah durch dich einen einzigen Menschen recht leitet, so ist dies besser für dich als eine Herde roter Kamele. Das heißt, es ist wertvoller für dich als alles, was in diesem Leben an Gütern, an weltlichen Dingen gibt. Egal wie wertvoll sie auch sein mögen, das ist für dich besser. Warum? Weil das ist fortlaufender Lohn. Stell dir mal vor, dieser gläubige Mensch hat Kinder und die sind auch gläubig und Allah segnet diese Kinder und bekommt wiederum Kinder. Ja? Das heißt, das ist ein unaufhörlicher Lohn, solange Allah subhanahu wa ta'ala geben möchte. Insofern ist das auf jemanden, auf etwas Gutes hinzuweisen, natürlich dementsprechend das Schlechte ebenfalls. Wenn jemand auf etwas Schlechtes hinweist und er macht das, bekommst du genau die gleiche Sünde wie die Person, die es getan hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala, wenn wir so etwas haben, diese Sachen abschneiden, auf welche Art er will, subhanahu wa ta'ala. Denn er ist derjenige, der dazu die Kraft hat. Wir haben manchmal gar nicht die Kraft dazu, so etwas zu machen. Stell dir mal vor, eine Person, sie war nicht Muslim. Und sie hat in ihrer vorislamischen Zeit Kinder. Ja? Und die Kinder haben wieder Kinder. Und irgendwann mal nimmt er den Islam an. Aber seine Kinder weigern sich, den Islam anzunehmen. Und er ist sozusagen Grund dafür. Er ist Grund dafür. Aber Alhamdulillah, Allah ist derjenige, er ist eben der barmherzige Gott, der einem verzeiht, was man gemacht hat vor dem Islam. Weil eben ansonsten wäre das eine, sonst würden die Menschen ihre Hoffnung aufgeben. Aber nicht nur sollst du die Menschen aufrufen, Gutes zu tun, sondern wie wir in Surat al-Asr kennen, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, das ist sozusagen das sich gegenseitige Aufrufen zum Rechten, wie die Barmherzigkeit, وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, das heißt, sie sollen sich auch gegenseitig aufrufen zur Geduld und Standhaftigkeit. Weil du brauchst Geduld, entweder beim Verrichten einer guten Tat oder beim Abstand halten vor einer schlechten Tat oder wenn Allah ein Schicksalsschlag von Allah treffen sollte, brauchst du ebenfalls Geduld. Das heißt, das sind die drei Arten von Geduld, über die wir schon mal gesprochen haben. Das sind die Gefährten der rechten Seite. Das sind die gläubigen Menschen. Das sind die gottesfürchtigen Menschen. Das sind diejenigen, die glauben und auch rechtschaffene Werke tun. Das sind diejenigen, die glauben und das, woran sie glauben, sich zeigt in ihren Taten. Eine Person, die behauptet, ich glaube an das Paradies und ich glaube daran, dass was der Prophet Wahrheit gesagt hat und ich glaube daran, dass man belohnt wird für die Tat mit dieser Belohnung und er setzt das nicht um, das zeugt nicht für einen starken Glauben. Aber wenn er es umsetzt und auf Allah vertraut und er sein Geld ausgibt und erwartet, dass er es am Tag der Auferstehung nach einer Zeit, Allahu a'lam, wie lange es dauern wird, bis der Tag der Auferstehung eintritt und bis die Abrechnung stattfindet, er glaubt daran, dass er irgendwann später dafür vergolten, belohnt wird, der hat Gottvertrauen, der hat Glauben. Eine Person, die eine gute Tat verrichtet und nicht darüber spricht, eine Person, die im Herzen eine gute Tat beabsichtigt, ohne den Menschen davon zu erzählen, bis zu seinem Tod, diese Person, sie vertraut auf was? Sie hat Iman. Warum? Weil sie glaubt daran, dass Allah alles weiß. Insofern glaubt sie an diese Person, an diese Eigenschaft Allahs und sie setzt diesen Iman um in die Tat. Das sind die Gefährten der rechten Seite, denn am Tag der Auferstehung gibt es zwei Gruppen. Es gibt die Gefährten der rechten Seite und die Gefährten der linken Seite. Und Allah hat uns auch mitgeteilt, dass es eine dritte Gruppe geben wird. Und das sind die vorausgeeilten Menschen. As-Sabiqun. Das sind sozusagen eine spezielle Kategorie von den Gefährten der rechten Seite. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu diesen Menschen gehören lassen. Ich hatte gesagt, dass im Tafsir der steile Passweg auch anders ausgelegt wird. Insofern sagte Al-Hasan al-Basri, rahimahullah ta'ala, Aqabatun fi Jahannam. Er sagte, beim steilen Passweg handelt es sich um einen Passweg in der Hölle oder über der Hölle. Gemeint ist, dass es ein Weg ist, den die Menschen über die Hölle überqueren müssen. Und man überquert ihn, indem man gläubig war und diese Bedingungen erfüllt hat, die Allah subhanahu wa ta'ala eben hier erwähnt hat. Qatada, rahimahullah ta'ala, sagte über diesen Passweg, innaha quhma, innaha quhmatun shadidatun faqtahimuha. Er sagte, es handelt sich hier um eine große Gefahr, so stürzt euch auf sie durch die Gehorsamkeit Allah gegenüber. Faqtahimuha bita'atillah. Es handelt sich hier um eine große Gefahr, auf die ihr euch stürzen sollt, allerdings, indem ihr Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber gehorsam. Das heißt also mit der rechtschaffenen Tat. Und er sagte ebenfalls, An-Naru Aqaba Duna Al-Jisr. Er sagte, das Höllenfeuer ist wie ein Passweg unter der Brücke. Das ist die Brücke, die am Tag der Auferstehung über die Hölle ausgelegt werden wird und über die jeder einzelne Mensch rübergehen muss. Der Hadith vorhin, vielleicht hatte ich das noch nicht erwähnt, und zwar in Bezug auf die 13. Ayah, die Freilassung eines Sklaven, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, Man a'taqa raqabatan mu'minatan kanat fida'ahu min an-nar. Er sagte, wer einen gläubigen Sklaven freilässt, so ist er seine sein Opfer vor der Hölle, also sein Freikauf von der Hölle. Also dadurch kauft er sich sozusagen von der Hölle los. Der Hadith ist in Abu Dawud und anderswo. Und Al-Albani, rahimahullah ta'ala, sagt, er ist sahih. Und in Bukhari, bei Muslim heißt es, Man a'taqa raqabatan muslimatan, a'taqa Allahu bikulli udwin minhu udwa. Wer einen muslimischen Sklaven freilässt, für den befreit Allah aufgrund jedes Gliedes, das er von dem Sklaven befreit hat, ein Glied von ihm selbst. Und jeder Mensch weiß, dass die Körperglieder, die sind ja gleich viel. Der hat 360, du hast ebenfalls 360. Also wirst du komplett vom Höllenfeuer, inshallah, befreit werden. In den letzten beiden Ayat heißt es, diejenigen aber, die unsere Zeichen verleugnen, sie sind die Gefährten der unglückseligen Seite. Und hieran erkennen wir, liebe Geschwister, dass der Unglaube führt zur schlechten Tat. Weil der gläubige Mensch... Er ist derjenige, der solche Taten verrichtet. Und deswegen ist der gläubige Mensch nicht derjenige, der es behauptet, sondern es ist derjenige, bei dem man das deutlich sehen kann. In erster Linie Allah subhanahu wa ta'ala natürlich. Diejenigen aber, die unsere Zeichen verleugnen, sie sind die Gefährten der unglückseligen Seite. Und wir brauchen auch nicht erwähnen, dass sie diese Taten begehen oder nicht, weil selbst wenn sie sie begehen würden, würden sie von ihnen niemals angenommen werden. Das sind die Gefährten der unglückseligen Seite. Oder das sind die Gefährten der linken Seite, wortwörtlich. Und damit sind die Kuffar gemeint. Kuffar ist der Plural von Kafir. Und damit ist der Nicht-Muslim gemeint. Kafir ist jede Person, die Nicht-Muslim ist. Weil manche Leute denken, Kafir ist ein Ungläubiger, in dem Sinne, dass er nicht an Gott glaubt. Also gottlos oder Atheist. Das ist auch sicherlich der Fall. Aber der Begriff im arabischen Kafir ist weit umfassender. Bezeichnet jeden Menschen, der kein Muslim ist. Ja, egal, ob er an Gott glaubt oder nicht an Gott glaubt, das ist nicht entscheidend, sondern warum er glaubt, nämlich nicht an den Islam. Er ist also kein Muslim. Ja. Das sind die Gefährten der unglückseligen Seite, die Ungläubigen und auch die Sittenlosen. Über ihnen liegt ein sie einschließendes Feuer. Und darüber haben wir gesprochen, als wir über Surat Al-Humazah gesprochen haben. Und das ist also ein Feuer, das keine Türen hat und es gibt keine Fenster. Das heißt einschließend, und damit soll gesagt werden, es gibt für sie kein Entrinnen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Und auch im Tafsir heißt es, eingeschlossen ist es deswegen, weil es auch kein Licht darin gibt und keine Lücken, keine Spalten, um irgendwie das Licht reinschauen könnte. Denn in manchen Überlieferungen heißt es, auch wenn sie umstritten sind, dass das Höllenfeuer dunkler ist als die Nacht. Und deswegen gibt es aus diesem Höllenfeuer keinen Trennen, weil es eben keinen Ausweg gibt. Aus dieser Sura, liebe Geschwister, lernen wir zusammenfassend, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns davor warnt, unser Geld für Verbotenes auszugeben. Und wer dies gemacht hat, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihm verzeihen. Und er kann diese Tat ausgleichen, indem er spendet. Denn die Tore der Barmherzigkeit ist offen. Und genauso wie man schlechte Taten erwerben kann, kann man sie ausgleichen durch gute Taten. Wir lernen auch weiterhin, dass es einen Passweg gibt zum Paradies. Und der Passweg zum Paradies ist der Iman und die rechtschaffene Tat. Und das sich gegenseitige Aufrufen zu Geduld und das sich gegenseitige Aufrufen zur guten Tat. Und wir lernen aus dieser Sura zusammenfassend ebenfalls, dass uns Allah Azza wa Jal warnt vor dem Kufr und warnt uns vor den Anhängern des Kufr. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Anwesenheit und euch segnen für eure Aufmerksamkeit. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Das sehen wir.